Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Bastard Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme und hier kommt Folge 295.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Bastard Berlin, dem alternativlosen Podcast. Spezielle Grüße heute an die deutsche Jugend. Früher, da hat man ja von älteren Herrschaften oft den Satz gehört, ach, noch einmal jung sein. Heute denken wir bitte nicht. Erst geht's ab zur Regenbogen-Bundeswehr im Kampf gegen russische Drohnen. Und wer überlebt, darf die Sonderschulden der Regierung abbezahlen. Unsere Generation Wattebausch.
Sorry, aber an dem einen Abend möchte ich mal nicht diskriminiert werden. Kriegen wir das hin? Vermutlich kriegen wir das nicht perfekt hin, weil es passiert sehr, sehr oft.
Absolut. Auch heute bei uns. Das war übrigens Maria Popov. Sie wird durch eure Rundfunkgebühren bezahlt und arbeitet für das öffentlich-rechtliche Online-Format Funk. Ihre Lieblingsthemen: Diskriminierung, Selbstbestimmung und Pubertät. Darüber hat die gebürtige Bulgarin auch ein Buch geschrieben. Kein Bock-Club handelt von sexueller Lustlosigkeit und Geschlechtervielfalt. Und ich möchte sagen, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Sie hatte gestern Geburtstag.
Ja, wunderbar. Übrigens, für das Buch wird bei den Öffis auch kräftig die Werbetrommel gerührt. Warum wir euch das erzählen? Frau Popov steht exemplarisch für eine Generation der schwer Vermittelbaren. Was soll aus denen denn mal werden? Also uns fallen da eigentlich nur zwei Sachen ein. Kanonenfutter im staatlich finanzierten Kampf gegen den Antifaschismus oder Bundesfinanzminister.
Und wenn man beides verbindet, dann wird Antifa Lars draus.
Ja.
Unser Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, ja, der wird heute auch vorkommen. Der hat ja ein riesengroßes Schuldenpaket geschnürt. Und dieses Schuldenpaket wird dieses Land zur Teuerrepublik Deutschland machen.
Und einen Drohnenrundflug über Deutschland gibt es am Ende auch noch. Klingt nach viel Spaß. Legen wir los. Ab in den ersten Themenblock.
In zwei Wochen ist endlich Halloween und die bösen Geister erwachen. Das Fest der Gruselclowns und Henker wird gefeiert und Bastard Berlin feiert natürlich mit. Aber Vorsicht, finstere Gesellen sind das ganze Jahr unterwegs, nämlich im Bundeskanzleramt.
In anderen Ländern hätte ich das niemals an die Spitze einer Partei oder ins Vizekanzleramt geschafft.
Das ist unser Vizekanzler. In anderen Ländern wäre er vielleicht Pförtner geworden oder Handspaten vom Unteroffizier. In Deutschland reicht's zum Finanzminister.
Und noch viel mehr. Lars Klingbeil war ja schon die rechte Hand von Gerhard Schröder. Wir gar nicht wissen, wo die überall war. Da hatten wir beide noch niemals Abitur.
Hat Lars eigentlich Abitur?
Ja, und ob der Abitur hat? Er hat sogar ein abgeschlossenes Studium.
Ach, deswegen ist er nicht bei den Grünen.
Lars Klingbeil ist aus der jüngeren Geschichte der SPD praktisch nicht mehr wegzudenken. 2018 wurde er Generalsekretär, dann wurde er Parteichef und nun hat er auch noch den Vizekanzler draufgesattelt.
Das hat er geschafft, weil er ein ausgeklügelter Stratege und sensibler Strippenzieher ist. Er versteht die Politik. Er hat beim Machtkanzler Schröder gelernt und auf kommunaler Ebene seine Sporen verdient. Lars Klingbeil, Vizekanzler, Antifaschist und Politikerklärer.
Also die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, war nicht gut für die SPD, aber am Ende waren immer noch 75%, die sagen, sie wählen die AfD nicht. Und auf die 75% kann ich setzen.
So dämlich. Ups, hab mich verlesen. So nämlich.
Ja. Hier nochmal eine Umfrage, die Lars Klingbeil uns erklären sollte. Die stammt aus Sachsen-Anhalt und ist von Anfang September. Die SPD steht bei 7%.
Ja, das ist jetzt nicht gut für die SPD.
Aber 61% wählen nicht die AfD. Und auf die können wir ja zählen.
Klasse, ja. Das ist ja die absolute Mehrheit.
So nämlich. Du musst die Geschichte halt nur richtig interpretieren, Benjamin. Ne? Also hier kommt noch ein Beispiel. Julius Geiler vom Tagesspiegel, der kommentiert die Kommunalwahlen.
Eine Botschaft, die auch medial viel zu oft untergeht und oder zu wenig transportiert wird. Die AfD verliert im Osten am laufenden Band Wahlen. Und das in vielen Städten, in denen sie sich Siege erhofft haben. Meißen, Frankfurt, Eisenhüttenstadt, Wriezen, Wahlverlierer AfD.
Demogeiler vom Tagesspiegel fordert die Medien damit auf, eine andere Einordnung zu geben. Sie sollen klarmachen, dass die AfD nicht immer stärker wird, sondern eine Enttäuschung nach der anderen einfährt. Klingt nach Lars Klingbeil.
Es ist halt immer alles eine Frage der Sichtweise. Nimm doch mal die Wahl in Ludwigshafen. Da hat die AfD überhaupt keine Stimme bekommen. Nada, gar nichts. 100% der Wähler haben nicht AfD gewählt. Ein Erdrutschsieg für die Demokraten.
Aber da sind 75% der Wähler gar nicht zur Wahl gegangen.
Ja und?
Und tausende Wähler haben ihre Stimmen absichtlich ungültig gemacht.
Und die AfD hat keine einzige reguläre Stimme bekommen.
Weil der AfD-Kandidat nicht zugelassen wurde.
Genau. Jetzt hast du es verstanden. So geht Demokratie.
Es ist Zeit, endlich zu handeln. Die AfD radikalisiert sich immer weiter und deswegen müssen wir uns im Deutschen Bundestag endlich auf den Weg machen für ein rechtssicheres AfD-Verbotsverfahren.
Denn es geht um viel, um unsere Demokratie, unsere Freiheit und die Rechtsstaatlichkeit.
Wenn die AfD verboten ist, kann sie auch keiner wählen.
Dann kann Lars Klingbeil endlich wieder auf alle Bürger setzen.
So geht Demokratie.
Das Problem mit der lästigen AfD hätten wir damit also schon mal geklärt. Aber der Bundesfinanzminister, der hat ja auch noch andere Sorgen. Allen voran der Haushalt 2027.
Das wird eine der größten innenpolitischen Herausforderungen, die wir jetzt in den nächsten 12 Monaten zu bewältigen haben. Das wird auch dazu führen, dass alle sich bewegen müssen. Ich will das hier sehr klar sagen. Jede und jeder, der da am Kabinettstisch sitzt, wird sparen müssen. Und wir haben diesen strikten Konsolidierungskurs, den ich auch von allen einfordere.
Lars Klingbeil, die schwarze Null der Bundesregierung.
Er ist überhaupt nicht schwarz.
Lars Klingbeil, die Null der Bundesregierung?
Das ist gemein.
Lars Klingbeil, die Hans Eichel der Bundesregierung. Der neue Schäuble.
Ich weiß, was du sagen willst. Lars Klingbeil, der ist ein Phänomen. Der behauptet allen Ernstes, er würde sparen und jeder müsse dabei mitmachen. Dabei weiß jeder, was die Bundesregierung tatsächlich tut. Die Wirtschaftswoche, die hat's mal in Worte gefasst.
Der Verlust des Zahlengefühls mündet in diese Woche, in der Lars Klingbeil, der neue Finanzminister, seinen ersten Haushalt präsentiert. Ach was, einen astronomischen Schuldenbogen bis 2029 gespannt hat. In einer Größe, die das Land noch nicht erlebt hat. 850 Milliarden Euro. Allein in diesem Jahr sind es 143 Milliarden.
Lars Klingbeil spart. Angeblich. Dabei führt er sich auf, als wäre er in Dagobert Ducks Geldspeicher und schwimmt im Geld.
Das ist nur leider nicht sein eigenes. Hm. Das Geld gehört Dagobert Duck. Es ist fremdes Geld. Geld der Steuerzahler und Schulden.
Diese Schulden kann er nur wegen der größten Lüge aller Zeiten machen. Weil Kanzler Merz einen verlogenen Wahlkampf geführt hat, weil Kanzler Merz sofort nach der Wahl angefangen hat, die Axt an die Schuldenbremse zu legen, weil Kanzler Merz in Tateinheit mit Klingbeil die Verfassung umgeschrieben hat.
Und vorher noch die Zustimmung von Katharina Dröge und Britta Dröger gekauft hat und die Linke zur Zustimmung gebracht hat. Er hat dazu die Stimmen des abgewählten Bundestags missbraucht. Und damit einen verfassungspolitischen Präzedenzfall geschaffen. Der Sündenfall noch bevor er Kanzler wurde.
Die Schuldenbremse haben sie pulverisiert. Sie haben die Rüstungsausgaben praktisch rausgenommen. Aber wisst ihr was? Es reicht natürlich nicht.
Das Handelsblatt berichtet am Montag. Klingbeil prüft neue Ausnahme bei Verteidigungsausgaben. Die Bundesregierung diskutiert einen neuen Finanztrick. Zinskosten für Verteidigungsausgaben könnten von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Noch ist der Plan umstritten.
Schulden sind keine Schulden, sondern Sondervermögen. Und Zinskosten sind keine Ausgaben. Sie sind eine Belohnung für die Schulden. Eine Belohnung mit umgekehrten Vorzeichen. Je größer die Zinsen, umso größer das Wachstum.
Ich verstehe jetzt gar nichts mehr.
Siehste, und das ist der Sinn des Ganzen. Die labern so lange auf dich ein, bis du nichts mehr verstehst. Sie denken sich Fantasiebegriffe aus, bis du verwirrt nickst und wieder SPD wählst. Oder CDU. Oder die Grünen. Und wenn du noch mehr Tricks und Schulden willst, dann landest du bei den Linken.
Das verstehe ich jetzt.
Schön. Dann habe ich jetzt noch eine Grafik für dich. Du weißt ja, Klingbeil ist pleite und verschuldet sich bis über beide Ohren. Ja? Was, wenn ich dir sage, dass er eigentlich sogar sehr viel Geld hat?
Das würde mich noch mehr verwirren.
Das ist ja der Sinn. Schau mal hier. Das ist die Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums. Hier siehst du die Länder in Rot, den Bund in Lila, die Gemeinden in Orange und die EU in Blau. Was fällt dir da auf?
Die EU hat auf jeden Fall zu viel Geld.
Meine ich nicht. Was fällt dir an diesen Kurven auf?
Die steigen.
Richtig, die steigen. Und was heißt es?
Die haben immer mehr Geld.
Richtig, die Steuereinnahmen, die steigen immer weiter.
Klingbeil ist also ein Steuer-Dagobert und ein Schulden-Dagobert.
Richtig.
Warum ist er dann eine arme Kirchenmaus?
Ja, der Herr Klingbeil, der hat ein Ausgabenproblem. Er kommt nicht mit dem Geld klar, was er hat, weil er zu viel ausgibt. Und das werden wir jetzt anhand von mehreren ganz üblen Beispielen aufzeigen.
Los geht's im Jahr 2011 in der Hansestadt Hamburg.
Es gibt eine Volksinitiative, die sich dafür einsetzt, dass wenn die Konzessionen für das Stromnetz und später für das Gasnetz auslaufen, man bei dieser Gelegenheit eigentlich das in den Besitz der Stadt zurückführen soll. Nun klingt das ein bisschen einfacher, als es ist. Wenn man das macht, muss man das kaufen.
Das war Olaf Scholz. Leider nicht so gut zu verstehen. Scholz sprach über eine Volksinitiative mit dem Namen Unser Hamburg, unser Netz. Was die Volksinitiative wollte, erklärt der BUND. Am 22. September 2013 stimmten die Hamburger Bürgerinnen und Bürger in einem Volksentscheid über den Rückkauf der Hamburger Energienetze ab. Das Referendum war erfolgreich. Die Stadt soll die Energienetze und die Fernwärmeversorgung wieder zu 100% von Vattenfall und E.ON in die öffentliche Hand holen.
Und so kam es dann auch. Die Stadt Hamburg hat sein Gasnetz zurückgekauft. Für 355 Millionen Euro. Für eine Stadt ein wirklich ordentlicher Betrag. 6 Jahre später schreibt das Hamburger Abendblatt, Hamburg will sein Gasnetz stilllegen. Das Netz werde im Zuge der Energiewende in seiner heutigen Form überflüssig, so die Umweltbehörde.
Das Gasnetz wird überflüssig. Das hat Peter Tschentscher mit den Grünen so entschieden. Und am Wochenende haben die Hamburger nochmal eine Schippe draufgelegt.
Jetzt gilt dieses Gesetz verbindlich. Das heißt, Bürgerschaft und Senat haben sich daran zu halten, haben Klimaschutz verbindlicher und transparenter und sozialer umzusetzen, als das bisher geschehen ist. Und davon kann ganz Hamburg nur profitieren.
Die Hamburger haben wieder abgestimmt. Hamburg soll bis 2040 klimaneutral werden. Wobei klimaneutral selbstverständlich Definitionssache ist, denn Energie ist niemals neutral. Und ein chinesischer Sonnenkollektor ist vielleicht in Deutschland irgendwie neutral, in China sicher nicht.
Klimaneutralität aus Hamburger Sicht bedeutet, ein funktionierendes Gasnetz stillzulegen und eine komplett neue Struktur aufzubauen. Mit riesigen Wärmepumpen Fernwärme erzeugen oder an Mietskasernen Wärmepumpen anzubauen.
Diese Stromheizungen werden dann im Winter mit Windkraft und Sonne betrieben, obwohl vor allem die Sonnenenergie im Winter ja kaum verfügbar ist. Aber ja, das ist die Idee.
Oder wir verwenden Wasserstoff. Den holen wir aus dem Rest der Welt. Dann sind wir nicht mehr abhängig von russischem Gas, sondern von afrikanischem Wasserstoff.
Ja, das war die Idee. Mit dieser Idee ist Vizekanzler Robert Habeck durch das Land gezogen. Also genau der Robert Habeck, der im politischen linksgrünen Milieu als Lichtgestalt gegolten hat. Also jahrelang haben sie ihn für einen hervorragenden Visionär, für einen Erzähler, für einen Anpacker gehalten. Und wir werden euch mal zeigen, was daraus geworden ist. Also im Jahr 2022 wurde es tatsächlich konkret. Deutschland goes Namibia.
Die Zusammenarbeit zwischen Namibia und Deutschland hat auf verschiedenen Ebenen über das letzte Jahr große Fortschritte gebracht und gemacht. Und die liegen vor allem daran, dass die namibische Regierung mit großer Entschiedenheit einen Pfad für erneuerbare Energien angeschoben hat und diesen Pfad mit großen Geschwindigkeiten, mit großen Schritten geht.
Nochmal für alle zum Mitschreiben. In Namibia wird mit chinesischen Solarmodulen Strom gewonnen. Der wird dann zu Ammoniak verarbeitet. Der Ammoniak schippert dann über die Weltmeere nach Deutschland. Hier wird Ammoniak dann zu Wasserstoff und der Wasserstoff zu Strom.
Ja.
Das nennt Robert Habeck dann Energie.
Ja, es ist eine geniale Idee. Typisch Robert Habeck. Passiert vor allem in seinem Kopf. Mhm. Aber was ist denn eigentlich mit Northvolt oder mit Intel oder mit dem Grünstahl bei Thyssen? Was wird eigentlich ständig aus den genialen Ideen der Energiewende? Richtig, liebe Freunde, sie scheitern.
Der Essener Energiekonzern RWE hatte geplant, Wasserstoff aus Namibia zu importieren. Nun wurde bestätigt, dass das Unternehmen derzeit keine weiteren Projekte in Namibia verfolgt. Dies sei durch eine langsame Entwicklung der Wasserstoffnachfrage in Europa verursacht worden.
Am Montag berichtet der Fokus, RWE cancelt das Namibia-Projekt. Zu wenig Nachfrage nach Wasserstoff.
Ja, weil die Hamburger zu spät aussteigen und die Deutschen zu wenig Energiewende machen, das ist doch ganz klar.
Ja, dabei haben die Hamburger sich doch wirklich solche Mühe gegeben.
Ihnen sollte es gestern an den Kragen gehen, den beiden Kesselhäusern des Kraftwerks Moorburg. Doch wie es manchmal im Leben so ist, einige knicken recht schnell ein, andere bleiben, allen Widrigkeiten zum Trotz, standhaft. So wie Kesselhaus Nummer 2.
Das war das Kohlekraftwerk Moorburg. Es kostete rund 3 Milliarden Euro. Es gibt auch Schätzungen, die deutlich höher liegen. Eingeweiht wurde es übrigens von Olaf Scholz. Es wurde nur 6 Jahre genutzt. Dann hielt man es für zu schmutzig und sprengte es in die Luft.
Aber auch das hat nicht geklappt. Nicht mal sprengen können sie richtig. Erst im zweiten Versuch klappte eines der modernsten Kohlekraftwerke Europas in sich zusammen. Für den Klimaschutz selbstverständlich. Und ihr werdet es nicht glauben, was da jetzt gebaut wird.
Riesige Bagger räumen noch die Reste der gesprengten Schornsteine und des Kesselhauses beiseite. Mit Raupen werden große Erd- und Schutthaufen abgeräumt. Rund 10.000 Tonnen grüner Wasserstoff sollen jährlich ab 2027 produziert werden. Noch aber gibt es keine festen Verträge mit möglichen Abnehmern.
Ach was, ich ahne schon, was wir dann in 10 Jahren in die Luft sprengen.
Und dann bitte schön ein schönes Kohlekraftwerk auf diese Ruine bauen.
Ja, was denn sonst? Wisst ihr, was das Verwirrende daran ist?
Alles?
Das Kraftwerk Moorburg wurde von einer Senatorin der Grünen bewilligt. Die Bewilligung wurde dann angefochten und vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig eingestuft. Außerdem heißt es, dass dieses Kraftwerk ja gar nicht mehr wirtschaftlich gewesen sei. Aber dennoch wurde dem Betreiber Vattenfall eine Entschädigung gezahlt. Für die Stilllegung von Kohlekraftwerken, die ja angeblich gar nicht mehr wirtschaftlich gewesen sind, hat der Staat 317 Millionen Euro gezahlt.
Oh, ja, ihr habt richtig gehört. Deutschland bezahlt Entschädigungen für Strom, der nicht produziert wird. Deutschland legt Kohlekraftwerke still. Und was macht China?
Rekordausbau. China bringt so viel Kohlekraft ans Energienetz wie seit 2016 nicht mehr. China hat im ersten Halbjahr 2025 so viele neue Kohlekraftwerke ans Stromnetz angeschlossen wie seit 2016 nicht mehr. Laut einer Analyse des Center for Research on Energy and Clean Air summierte sich die zusätzliche Kapazität auf 21 Gigawatt.
Deutschland entschädigt übrigens nicht nur die Betreiber von Kohlekraftwerken. Es entschädigt auch die Unternehmen, die Kohle abbauen. Das Robert-Habeck-Ministerium für Steuergeldverschwendung und Deindustrialisierung vermeldete im Juni 2024:
Grundsätzliche politische Einigung für eine Entschädigung der LEAG für den Braunkohleausstieg. Danach soll die LEAG eine Entschädigung in Höhe von 1,75 Milliarden Euro für die endgültige Stilllegung der Braunkohlekraftwerke in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier erhalten. Es gab jetzt eine Aktualisierung in den vergangenen Tagen. Die Summe ist jetzt wohl auf 1,2 Milliarden Euro festgelegt worden.
Deutschland zahlt für Strom, der nicht produziert wird, und für Kohle, die nicht abgebaut wird. Aber natürlich kommt's noch dicker. Nicht nur die Kohleunternehmen, auch die Betreiber der Kernkraftwerke. 2021, da berichtet der Spiegel, Staat zahlt Energiekonzernen 2,4 Milliarden Euro. Die Energieversorger bekommen eine späte Entschädigung für eine Hauruck-Aktion der Bundesregierung. Sie hatte kurz nach der Reaktorschmelze von Fukushima 8 ältere AKW für immer abschalten lassen.
Weil die Physikerin Angela Merkel Angst vor einem Tsunami in Krümmel hatte, musste sie die Kernkraftwerke so schnell wie möglich abschalten. Und Deutschland zahlt also für Strom, den es nie bekommen hat, 2,4 Milliarden Euro.
Unsere Politiker buddeln ein Milliardengrab nach dem anderen.
Fragen sich, wo das Geld ist.
Wo ist es nur? Die Energiewende kostete bereits hunderte Milliarden Euro. Und ein Ende ist überhaupt nicht absehbar. Ganz im Gegenteil. Wir stecken ja mittendrin.
Und sie machen alle mit. Sie machen immer noch alle mit. Friedrich Merz redet noch immer von Klimaneutralität. Sie schalten noch immer Kraftwerke ab, sie sprengen sie in die Luft. Sie wollen immer noch Industrie, Verkehr und Heizung dekarbonisieren und elektrifizieren. Das kommt dann noch zusammen mit der KI-Revolution und dem steigenden Strombedarf. Das ist ein perfekter Sturm für eine Katastrophe. Versprochen.
Und darum werden wir uns jetzt einfach mal zu anderen Skandalen wenden.
Ja, ich will aber vielleicht noch ein abschließendes Wort zu diesem kleinen Kapitel. Ich habe doch neulich gehört, dass Lars Klingbeil wieder irgendeinen Vorschlag gemacht hat, dass, da, ach ja, pass auf, da ging es, glaube ich, um die Automobilindustrie.
Ja.
Das Problem der Automobilindustrie ist ja unter anderem, dass die Europäische Union unter Beteiligung der Mitgliedstaaten immer wieder neue Abgaswerte festlegt, die die Automobilindustrie einhalten muss. Mhm. Und das führt dazu, dass eben das Verbrenner aus sowieso de facto kommt. Und dann hat wohl Lars Klingbeil vorgeschlagen, dass die Autoindustrie die Umweltzertifikate von grünem Stahl, den sie beziehen, dann bei den Abgaswerten berücksichtigen können. Um es genau so, also sie kaufen überteuerten grünen Stahl, den sonst keiner haben will, dürfen das dann aber bei der Europäischen Union anrichten als CO2-Zertifikate. Das ist ein Versuch, den beschissenen grünen Stahl, den keiner braucht und keiner haben will, verpflichtend an die Autoindustrie abzugeben, mit der Konsequenz, dass die Autos teurer werden. Aber dass du trotzdem eine quasi Quersubventionierung der grünen Stahlindustrie hast.
Sie kriegen ihren eigenen Scheiß einfach nicht
los. Sie kriegen den grünen Stahl nicht los, sie kriegen den grünen Beton nicht los, den grünen Zement nicht los, den grünen Wasserstoff, sie kriegen gar nichts davon los. Mhm. Die ausdrückliche Begründung von RWE gegen das Namibia-Projekt war ja, dass man den grünen Wasserstoff in Europa nicht haben will und nicht braucht. Ja. Und deswegen sage ich, dass wir dieses neue Wasserstoffwerk in Hamburg natürlich in die Luft sprengen werden. Es wird sich nicht lohnen. Es sei denn, wir verpflichten irgendeinen armen Hansel, den grünen Wasserstoff aus Hamburg abzunehmen. Und da wird sich schon irgendein bescheuerter Hansel finden. Im Zweifel sind es die Mieter, im Zweifel seid ihr es. Und ihr müsst es dann bezahlen. Erklärt mir doch mal bitte einmal, warum die deutschen Kohlekraftwerke, egal wie neu sie sind, egal wie alt sie sind, alle nicht mehr lukrativ sind und deswegen alle vom Netz gehen müssen, wohingegen in Polen selbstverständlich weiter Kohlekraftwerke laufen.
Weißt du, was die dann möglicherweise...
Und in China neue gebaut werden. Vielleicht ja, weil du die Kohle künstlich so verteuert hast.
Nein. Wenn die dieses Gaskraftwerk da auch noch sprengen, weißt du, was dann dahin kommt? Dann kauft Google den ganzen Scheiß und baut da einen Atomreaktor. Wenn wir uns mal anderen Skandalen zu, die aber nicht weniger witzig sind oder traurig, je nach Ansicht, nämlich aber mindestens genauso absurd. Und los geht's mal mit einer Lehrerin aus dem Ruhrgebiet.
Doch dass eine Lehrerin aus Duisburg seit 2009 nicht unterrichtet hat und erst in diesem Jahr aufgefordert wird, zum Amtsarzt zu gehen und dagegen auch noch klagt, können viele Eltern kaum glauben. Die Stelle der Lehrerin konnte tatsächlich in der gesamten Zeit nicht vollständig neu besetzt werden. Auch das Oberverwaltungsgericht kommt zu dem Schluss, dass die für die Schule zuständige Bezirksregierung Düsseldorf die Untersuchung schon viel früher hätte anordnen müssen.
Na, das ist ja jetzt blöd. Aber es geht noch blöder, nämlich um die Ecke in Bonn. Da fehlt nicht nur eine Lehrerin, da fehlt ein Schulleiter.
Ja, also eigentlich fehlen sogar zwei Schulleiter. Der Bonner Generalanzeiger schreibt, kranker Schulleiter leitet offiziell zwei Schulen. Er ist seit mehr als 5 Jahren krank, aber offiziell Leiter von 2 Gymnasien am Niederrhein. Für die Bezirksregierung hat das seine Richtigkeit, der Fall sei komplex.
So komplex eigentlich auch nicht. Der Schulleiter ist krank geworden und das vor über 5 Jahren. Damit er wieder gesund wird, hat man ihm eine andere Schule zugewiesen, die in der Nähe seines Wohnorts gewesen ist. Aber der Schulleiter ist krank geblieben. Damit war er dann aber auf einmal für 2 Schulen zuständig.
Jetzt haben 2 Schulen keinen Schulleiter. Das ist tatsächlich gar nicht so komplex. Das ist Deutschland.
Hier hat eben alles seine Ordnung. Außer das Ordnungsamt in Klötze, Sachsen-Anhalt. Das hat leider seit 2019 Ärger mit seinem Ordnungsamtsleiter.
Der Amtsleiter Ulf D. hat seinen Führerschein 2007 verloren, saß aber dennoch immer wieder am Steuer. Die Polizei hat ihn 4-mal ohne Führerschein erwischt.
Ulf ist trotzdem immer wieder mit dem Auto gefahren. 2019 hat er dann betrunken einen Unfall gebaut und da war das Maß voll. Ulf wurde suspendiert.
Während der Suspendierung wird das Beamtengehalt weitergezahlt. Es kann wohl auch um 50% einbehalten werden, bis das Disziplinarverfahren durch ist. Das scheint in diesem Fall aber nicht gemacht worden zu sein. Nach Informationen der Bild-Zeitung bekam Ulf sein Gehalt weiter.
Der Familienvater blieb für die Dauer des Disziplinarverfahrens dann einfach daheim. Das dauerte 6 Jahre. Er erhielt seine üppigen Bezüge fürs Nichtstun. Nach Bildinformation kassierte er während der gesamten Suspendierung über 500.000 Euro.
Das ist Deutschland. Da dauert so ein Disziplinarverfahren schon mal 5 Jahre, dann kommt die Berufung und so werden es dann halt 6 Jahre.
Liebe Wasser-Berlin-Gemeinde, ihr seid jetzt bestimmt erleichtert, dass die Posse vorbei ist. Dass der Amtsleiter jetzt nicht mehr im Dienst ist, Ihr freut euch bestimmt, dass ihr jetzt euer Steuergeld wieder bekommt. Die ganze halbe Million. Tja, da habt ihr euch zu früh gefreut.
Zurückzahlen muss er nämlich nichts. Ulf bekommt sogar noch weitere 40.000 Euro. 50% seiner Bezüge bekommt er ein weiteres halbes Jahr, so meldet es die Bild.
Jede und jeder, der da am Kabinettstisch sitzt, wird sparen müssen. Und wir haben diesen strikten Konsolidierungskurs, den ich auch von allen einfordere.
Ja, wir müssen ganz doll sparen. Wir müssen so doll sparen, bald gibt es ein Sondervermögen für Ulf.
Aber Vorsicht, nur nicht auf die Schwachen, nur nicht auf die Armen. Wir werden natürlich nicht nach unten treten. Wir arbeiten uns heute nur an Lehrern, Schulleitern und Amtsleitern ab. Denn beim Bürgergeld, da läuft ja alles paletti. Da gibt's ja nur 25.000 Totalverweigerer. Das hat uns die Sozialdemokratie ja gelehrt. Das beten auch die Grünen rauf und runter.
Nur schade, dass immer mehr Skandale an die Oberfläche kommen. Nur schade, dass bei der Zusammenfassung der Skandale ein System erkennbar wird. Staat als Beute. Beispiel Nummer 1. Die erfundenen Kinder.
Hier haben sie angeblich gelebt. Dutzende Kinder und immer wieder überweist das Amt Kindergeld an die Eltern. Doch jetzt steht auch offiziell fest, der Weiße Riese ist ein Hotspot des Sozialbetrugs. Bewohner vor allem aus Südosteuropa hatten Kinder erfunden, nur um Staatsgelder zu kassieren.
400 Einsatzkräfte haben das Hochhaus durchsucht. Das ZDF hat einen anderen Hausbesuch dokumentiert. Da waren es nur 2 Einsatzkräfte.
Die Arbeitsvermittler Pusakowski und Eichenseer haben sich bei einer Kundin angekündigt, die mit ihrem Mann inzwischen mehrere Kinder hat und seit 10 Jahren keinen Kontakt zum Jobcenter.
Seitdem sie nach Deutschland eingereist ist. Sie ist vor 10 Jahren von Tunesien nach Deutschland eingereist und seitdem.
Und deswegen, ja, das ist möglich. Also eigentlich, nein, eigentlich dürfte es nicht möglich sein. Was in dem Fall schiefgelaufen ist, weiß ich nicht.
Deutschland? Deutschland ist schiefgegangen.
Deutschland als Geldautomat für eine Frau aus Tunesien, die seit 10 Jahren Zehntausende Euro bekommt, aber nicht einmal auf dem Amt war.
Für Jobcenter-Mitarbeiterin Silke Pusakowski ist jetzt der große Tag gekommen. Sie wird jetzt ihren Schützling persönlich kennenlernen. Existiert diese Tunesierin überhaupt oder ist das eine erfundene Tunesierin mit erfundenen Kindern?
Aber jetzt so nach 10 Jahren haben wir gesagt, wir möchten eigentlich ein bisschen mehr. Also wir möchten sie nicht nur freisprechen von Arbeit, sondern wir möchten sie einmal wenigstens gesehen haben.
Pusakowski und ihr Kollege gehen durch die hübsche Wohnanlage zu der Wohnung der tunesischen Familie. Ob da jetzt wohl Tee serviert wird? Ich meine, die typische arabische Gastfreundschaft, die wird doch normalerweise zelebriert. Eher nein.
In der Denke unserer Kunden haben sie ja abgesagt. Er hat mich ja angerufen, hat gesagt, dass ich bei ihm zu Hause nichts zu suchen habe.
Aber das Bürgergeld fließt nicht nur für erfundene Kinder und mitwirkungsfaule Frauen. Es gibt eine Bandbreite von Kniffen und Tricks, möglichst viel aus unserem Land herauszupressen.
Der Trick wird in der ZDF-Doku »Was läuft falsch beim Bürgergeld?« erklärt. Es sind die verdächtig vielen Aufstocker des Bürgergelds.
Wir gehen also von der sogenannten Drittellösung auch aus. Also ein Drittel, wie gesagt, Leistungsbezug Bürgergeld, ein Drittel etwa regulärer Lohn und ein Drittel Schwarzlohn.
Migranten mit wenig Bildung und geringen Deutschkenntnissen gehen in Berufe, in denen Teilzeit eigentlich nicht üblich ist. Das sind aber auch Branchen, in denen die Unternehmer ebenfalls migrantisch sind. Und in diesen Branchen nutzen sie dann den Sozialstaat aus. So zum Beispiel im Bereich der Fahrdienste wie Uber oder Freenow.
In der Statistik sind sie dann die braven und bedürftigen Aufstocker. Die armen Menschen, die sich ja Mühe geben, aus dem Leistungsbezug rauszukommen. Die Klienten, um die sich das Jobcenter dann einfach nicht mehr kümmern muss. In der Realität sind sie Betrüger, Räuber, Verbrecher.
Das ist ein Vorschuss auf die Leistungen, die sie zu erwarten haben. Also Sozialhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Ja, das ist okay.
Ja. Wir sagen Simsalabim.
It's your money. Simsalabim. Ob der Politik eigentlich bewusst ist, was damit angerichtet wird? Das ist eine Bereicherung der Bürgergeldbezieher. Es ist aber auch eine Bereicherung der Unternehmer, die ihre Leute schwarz arbeiten lassen. Und damit werden dann ganze Branchen unter Druck gesetzt und ruiniert. Die Konkurrenz mit Verbrechern lässt dich selber zum Verbrecher werden, wenn du mit einem ehrlichen Taxibetrieb gegen betrügerische Fuhrunternehmen antrittst. wirst du eines Tages untergehen. Mhm. Dasselbe gilt für Reinigungsunternehmen, Umzugsunternehmen oder Restaurants. Und Restaurants, da gab es ja bereits vor einigen Jahren einen Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks. Den finde ich leider auf den offiziellen Seiten des MDR nicht mehr. Den habe ich noch bei YouTube gefunden. Und den werden wir euch jetzt nochmal herauskramen und zeigen.
Es geht um Dönerläden. Ein Mann macht sich selbstständig und eröffnet einen Dönerladen. Offiziell reicht sein Umsatz nicht, um sich da selbst zu finanzieren. Darum bekommt er Bürgergeld, beziehungsweise damals Hartz IV. Obwohl der Laden nicht läuft, beschäftigt er dann mehrere Mitarbeiter.
Trotzdem hat er Angestellte, meist Bekannte oder Verwandte. Die bekommen ihren Lohn in bar. Wie viel genau, weiß außer ihnen niemand. Zumindest reicht der Lohn nicht zum Leben. Darum stocken auch die Angestellten auf und lassen sich vom Staat unterstützen.
Und so haben wir jetzt einen ganzen Dönerladen voller Hartz-IV-Bezieher. Aber das kann nicht ewig so weitergehen.
Verstärkt nun die Arbeitsagentur ihre Vermittlungsbemühungen, lässt sich der Angestellte entlassen und macht sich mit einem eigenen Laden selbstständig. Er braucht Hartz IV, weil es mit dem Umsatz nicht so richtig klappt. Auch er stellt wieder Helfer ein, die auch staatliche Unterstützung brauchen.
Und schon haben wir noch mehr Dönerläden mit noch mehr Hartz IV-Beziehern.
Und jetzt denkt das Ganze mal weiter. Wie wäre es denn, wenn auch noch ein Gründungszuschuss beantragt wird? Schließlich kommen die Dönermänner ja aus der Arbeitslosigkeit, beziehungsweise wollen sich rausarbeiten aus dem Bürgergeld. Und jetzt stellt euch mal vor, eine Dönerbude wechselt einmal im Jahr den Betreiber. Der Chef ändert sich, aber die Mitarbeiter bleiben gleich. Und die Bürgergeld-Dönermänner gehen zum Jobcenter und klagen dann ihr Leid. Schon wieder ist mein Chef pleite gegangen. Aber ich habe schon einen neuen Job in Aussicht. Der ist sogar im selben Haus. Der ist sogar im selben Dönerladen. Mit neuem Chef. Ist übrigens mein Onkel.
Und jetzt stellt euch mal vor, solche Konzepte würden immer noch existieren. Im ganzen Land wachsen die Dönerläden und verdrängen andere kulinarische.
Nein.
Nein.
Find mal eine Currywurstbude.
Ja, am Baumarkt vielleicht noch, ja. Aber dann würde das ja bedeuten, dass wir staatlich subventionierte Dönerpreise bereits hätten. Und ein staatlich organisiertes Überangebot an Dönerläden. Und wie steht's denn eigentlich um die Barbiere oder die Spätkäufe? Also die Geschäfte, die unsere Innenstädte übernehmen. Wie nennt man denn eigentlich so ein Land?
Das ist Dönerland. Deutschland einig Dönerland.
Es war natürlich eine große Ehre, den Herrn Bundespräsidenten Steinmeier in die Teilreise zu begleiten. Und das war eine große Wertschätzung vom Bundespräsidenten.
Einmal mit alles außer Rückgrat, bitte.
Sehr schön. Ja, ich würde auch sagen, den Bundesadler schaffen wir ab. Dann machen wir einfach einen Chicken-Döner draus.
Ja.
Chicken.
Was meinst du denn? Noch ein Röntchen? So machen wir das. Wir starten in unseren zweiten Themenblock. Und den beginnen wir heute mal mit einem kleinen Service-Tipp. Der Hintergrund, knapp die Hälfte aller jungen Erwachsenen in Deutschland fühlt sich einsam. Das ist so, das besagt eine Studie der Universität Stuttgart. Und liebe Freunde, das ist gefährlich.
Nicht nur für die Jugendlichen selbst, sondern für uns alle. Denn in einer weiteren Studie, diesmal von Bertelsmann, lesen wir, wenn Einsamkeit die Demokratie gefährdet. Wenn das Gefühl, nicht gehört zu werden, über einen längeren Zeitraum anhält, steigt die Gefahr, dass Menschen sich von politischen Prozessen abwenden.
Ah, ist das die Generation, die wir während Corona höchst demokratisch aus der Schule genommen und weggesperrt haben? Dann sind die Einsamkeit doch gewöhnt.
Ja, Marcel, darum geht's jetzt hier nicht. Denn wir wollen ja helfen. Wir wollen die Einsamkeit besiegen. Unser Buster-Service-Tipp in Kooperation mit Buster Berlin Reisen empfiehlt darum heute eine geführte Gruppenwanderung ins Grüne.
Pavel, Ajo, Em und Izzy sind Kunstschaffende und Sexualitätscoaches. Seit 2020 organisieren sie Workshops zur sinnlichen Verbindung im Berliner Plenterwald.
Bitte, was machen die? Workshops zur sinnlichen Verbindung im Plenterwald? Ja, ihr habt richtig gehört. So berichtet es der öffentlich-rechtliche Sender Arte. Er klärt auf, Ökosexualität ist etwas völlig Normales.
In den 2000er Jahren ist dazu ein Forschungsgebiet entstanden. An Universitäten gibt es den Fachbereich Queer Ecologies. Da gibt es auch Kurse für.
Ja, schön.
Aber wer braucht denn schon einen Hörsaal, wenn es der Plenterwald auch tut?
Das Prinzip besteht darin, unsere Wahrnehmung des Lebendigen außerhalb der Logik des binären Geschlechts zu überdenken, indem wir die fluiden Verhaltensweisen und Identitäten bestimmter Tiere, Pflanzen oder Pilze erforschen.
Bitte was? Ich habe überhaupt kein Wort verstanden.
Na nun, lass die Leute doch mal ausreden. Hier die Erklärung.
Nature definitely doesn't have just like two sexes or two genders. There are mushrooms or that have like so many different sexes.
Also ich kenne mich zwar mit Wald nicht so gut aus, so wie Pavel, Ayo, M und Izzy, aber ich weiß, dass es doch durchaus einen gewissen Unterschied zwischen der Sexualität von Pilzen und Menschen gibt.
Kommt ganz drauf an, wie du dich definierst. Frag nur die LGBTP-Fraktion.
Bitte was? Die wie? Was?
Na, die LGBTP-Fraktion. Lesbien, Gay, Bi, Trans und Pfifferling.
Benjamin.
Ist doch wahr. Von mir aus soll ja jeder sein Ding machen, solange er mit seinem nackten Hintern im Wald kein Familienpicknick sprengt. Aber manchmal denke ich mir wirklich, bin ich jetzt im falschen Film?
Fun Fact, nach unseren Recherchen wurde Queer Ecologies...
Der Name ist schon so dumm.
Ja, das wurde bisher auch an zwei deutschen Unis unterrichtet. An der Humboldt-Universität Berlin, wundert jetzt nicht, und an der Universität Tübingen. Grüße ins grüne Schwabenländle.
Wurscht. Denn warum zeigen wir euch das Ganze eigentlich? Nun, das hat mit diesem Herrn hier zu tun.
Gleichzeitig dürfen wir nicht übersehen, dass wir alle, auch während wir jetzt hier sitzen, von russischen, chinesischen und anderen Satelliten beobachtet, gefilmt und ich weiß nicht, was noch alles werden.
Boris Pistorius. Also wenn russische und chinesische Satelliten über dem Plenterwald kreisen, dann ist das besser als jeder Raketenabwehrschirm, denn so ein Land will garantiert niemand erobern.
Und damit sind wir beim Kern des Ganzen. Deutschland soll ja bekanntlich kriegstauglich werden. Wir rüsten auf und wir ziehen ein. Letzteres zunächst freiwillig. Aber wohl nicht mehr lange.
Der WDR berichtet über diesen neuen Vorschlag der Bundesregierung.
Eine Lostrommel statt Einberufungsbescheid. So könnte der neue Wehrdienst aussehen. Nach monatelangem Streit haben sich Union und SPD auf ein Modell geeinigt. Nur ein Teil der jungen Männer eines Jahrgangs soll tatsächlich dienen. Per Zufallsauswahl.
Und das SPD-nahe Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, der Kompromiss sieht demnach vor, aus all jenen jungen Männern, die einen verpflichtenden Fragebogen ausgefüllt haben, einen Teil auszulosen, der anschließend gemustert und zu einem Gespräch gebeten werden soll. Für den Fall, dass es nicht genügend Freiwillige gibt, sollen die Ausgelosten anschließend auch zum mindestens 6-monatigen Wehrdienst verpflichtet werden.
Spannend! Statt Wer wird Millionär heißt es dann Wer wird Legionär?
In Thailand ist ein ganz ähnliches Modell bereits seit langer Zeit gelebte Praxis. Jedes Jahr im April findet dort für Männer ab 21 Jahren ein öffentlicher Auswahlprozess statt.
Dabei wird aus einem Lostopf ein Zettel gezogen. Rot bedeutet verpflichtender Militärdienst, schwarz bedeutet Befreiung. Hier ein paar Bilder von solch einer Auslosung.
This is Thailand's military draft, where if he picks red, he's in for up to 2 years of military service. But if he picks black, he doesn't have to participate.
Tolles Format. Demnächst bei RTL, Deutschland sucht den Supersoldaten.
Nein, Marcel, es muss ja ein Kinder- und Jugendformat sein.
Ah.
Mein Vorschlag, 1, 2 oder tot.
Hm. Na, immer noch besser als derzeit in der Ukraine.
Deswegen kommt es leider immer wieder zu diesen gewaltsamen Rekrutierungen. Und das ist tatsächlich ein flächendeckendes Problem.
Jedes Los ein Treffer. Die Gewinnchance ist wirklich mörderisch gut.
Was der Weltkorrespondent Christoph Wanner hier vor wenigen Tagen ein flächendeckendes Problem nennt, ist eine staatlich gelenkte Katastrophe. Söhne, Väter, junge Männer werden vom Militär auf offener Straße gekidnappt und an die Front verfrachtet.
Dort überleben sie häufig nur wenige Tage, wenn sie vorher nicht desertieren. So berichtet es am Sonntag der ukrainische Drohnenkommandeur Igor Lutsenko.
19.044 Männer haben sich im September unerlaubt vom Dienst entfernt. Nach offiziellen Angaben. Gut, runden wir auf 20.000. Seit Jahresbeginn dürften es rund 160.000 Männer gewesen sein. Aber ich denke, dass die Lage noch um einiges ernster sein dürfte.
Wer will es Ihnen verdenken? Und alle Beteiligten, inklusive Deutschland, tun aktuell nichts, um diesen Krieg zu beenden.
Kampf bis zum letzten Mann. Niemals kapitulieren. habe ich zuletzt, glaube ich, vor rund 80 Jahren gehört.
Ja, Marcel. Darum müssen wir die Ukraine ja auch unterstützen, indem wir zum Beispiel selber aufrüsten, indem wir selbst Kanonenfutter heranzüchten. Die staatliche Propaganda wirkt auch bei uns. Schaut mal hier.
Die Stimmung ist gekippt. Bei NTV lesen wir in Umfragen 54% dafür. Mehrheit der Deutschen befürwortet Wehrpflicht. Mehr als die Hälfte der Bürger befürwortet eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Das gilt für Wähler der Union und der SPD gleichermaßen.
Allerdings ist die Zustimmung in den verschiedenen Altersgruppen dann doch etwas unterschiedlich. Die stärksten Befürworter der Wehrpflicht sind genau die Personen, die es gar nicht betrifft. Die Gruppe oberhalb von 60 Jahren.
Bei den 18- bis 29-Jährigen sieht das ganz anders aus. Da wünschen sich nämlich nur gut ein Drittel die Wehrpflicht zurück. Na gut, ich meine, so ein Jahr an der Waffe passt halt auch so gar nicht in die Work-Life-Balance der Generation Z. Oder auch Generation Zart genannt.
Ja, lieber ein Jahr an der Waffe, ein Jahr an der Waffe, als ein ganzes Leben an der Waffe, sage ich.
Ja,
das kann man den jungen Leuten aber auch nicht herausprügeln. Naja, aber ich finde, ich, du übertreibst jetzt schon ein bisschen.
Ein bisschen. Aber mal im Ernst, wer bitteschön wäre denn heute tatsächlich bereit und auch geeignet, diesem Land einen Dienst zu erweisen? Etwa der hier?
Ich habe 5 Namen. Ich benutze Gabriel, Luca, Bug, Mats und V.
Oder der hier?
Jobcenter, bitte mach mir mehr Geld. Bitte mach mir mehr Geld.
Oder etwa die hier?
Na dann eher die hier. Die können wenigstens zur Reiterstaffel.
Aufsteigen, Zügel anziehen und hoch zu Plüschross in Richtung Sieg.
Mir gibt Hobbyhorsing einfach Selbstbewusstsein und es macht mir einfach Spaß.
Ja, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, wir leben in wahrlich verrückten Zeiten.
Vielen von denen würde ein Grundwehrdienst oder ein verpflichtendes soziales Jahr vermutlich ganz gut tun. Hm. Jetzt passt wieder mein Spruch. Hm? Lieber ein Jahr an der Waffe, als ein Leben lang an der Waffe. Versteht uns bitte nicht falsch. Über eine Rückkehr zum Wehrdienst kann man ja generell reden, aber in Deutschland wird mal wieder aus den völlig falschen Gründen debattiert.
Wisst ihr, was der größte Unterschied zwischen dem früheren Wehrdienst und dem aktuell noch freiwilligen Dienst an der Waffe ist? Es ist ein Unterschied zwischen Leben und Tod.
Bis 2011 durften die Wehrpflichtigen laut Artikel 12a Grundgesetz nicht im Ausland eingesetzt werden. Auf der Seite der Bundeswehr lesen wir heute: Ab einer Verpflichtungszeit von 12 Monaten wird von den freiwillig Wehrdienstleistenden die Bereitschaft verlangt, auch an Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilzunehmen.
Und zwar an allen Orten dieser Welt. In Kriegen, die nichts mit Deutschland zu tun haben. Und vor diesem Hintergrund wirkt dieses Bundeswehrplakat geradezu zynisch.
Mach, was wirklich zählt. Für immer Sport-LK, weil du es kannst.
Unfassbar.
Und um die Kriegsbegeisterung im Land immer weiter zu steigern, muss natürlich kontinuierlich eine Bedrohungslage aufgebaut werden. Über 3 Jahre Ukraine-Krieg haben da noch nicht gereicht.
Und was ist besser als ein unsichtbares Virus? Eine unsichtbare Gefahr von oben, die uns wirklich alle betreffen kann, BR24 berichtet.
Es ist 21.30 Uhr, als die ersten Meldungen eingehen. Anwohner hätten Drohnen in der Nähe des Münchner Flughafens gesichtet. Auch die Polizei berichtet über unbekannte Flugobjekte. Kurz darauf die komplette Sperrung des Flughafens.
Ui, wie unangenehm. Aber sag mal, Marcel, konnte man die Drohnen bislang auch irgendwo sehen? Also gibt es da jetzt Beweise?
Gibt ein paar verpixelte Bilder und eine Videoaufnahme. Letztere wurde bereits von Luftfahrtexperten widerlegt, waren nämlich nur landende Flugzeuge.
Aber woher weiß man denn dann, dass es der Russe war?
Auch nach längerer Recherche kann ich dir mitteilen, die Beweise dafür fehlen gänzlich. Und weiter mal im Text in Frankfurt am Main. Der Spiegel berichtet: Hobbypilot wollte neue Drohne ausprobieren, Bußgeld im 5-stelligen Bereich. Am Freitagmorgen um 6 Uhr wollte er seine neue Drohne testen, ausgerechnet am Frankfurter Flughafen. Jetzt hat die Polizei die Identität des 41-Jährigen ermittelt.
War es Wladimir Putin?
Nee, war ein gebürtiger Kroate.
Und was ist hiermit? Die Bild schreibt vor einer Woche: Militärpolizei im Einsatz, Drohnenalarm über NATO-Stützpunkt in NRW. Am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, soll eine Drohne in geringer Höhe über die Landebahn der NATO-Basis in Geilenkirchen geflogen sein.
Machen wir es kurz. Ja, das war Putin.
Nee,
Scherz. Gibt keine Bilder, keine gefundene Drohne. Laut Militär könnte es übrigens auch ein Fehlalarm gewesen sein.
Von Vorfällen wie diesen wird aktuell immer wieder berichtet. Die Drohnengefahr ist enorm. Sie ist flächendeckend und sie ist natürlich russisch. Darum ist die Antwort klar.
Indem wir alle Ebenen von Bekämpfung von Drohnen aufgreifen, von der Lasertechnologie über Netzwerferdrohnen.
Nicht abwarten, sich alles gefallen lassen, sondern im Zweifelsfall abfangen und abschießen.
Wahrscheinlich wird jedenfalls ein wesentlicher Teil davon aus Russland gesteuert.
We need a anti-drone system that is affordable and fit for purpose.
Laut Deutschlandfunk gab es in den vergangenen 3 Monaten mehr als 500 verdächtige Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur. Beweise dafür fehlen aber. Aber wir wollen es jetzt übrigens auch gar nicht ausschließen, denn eine Drohne gibt es auf Amazon schon für unter 50 Euro.
Es gibt übrigens leider keine Vergleichsdaten aus früheren Jahren, etwa vor 2022, weil der Begriff Tatmittel Drohne erst kürzlich in die Kriminalitätsstatistik aufgenommen wurde. Wir wissen also gar nicht, ob dieses Phänomen aktuell tatsächlich zugenommen hat.
Natürlich ist das ein Problem, wenn diese Dinger über Flughäfen kreisen, keine Frage. Aber was hatte Boris Pistorius noch gleich gesagt? Während wir hier sitzen, werden wir alle von russischen, chinesischen und anderen Satelliten überwacht und gefilmt. Das hat er gesagt. Wozu brauchen wir dann noch Drohnen?
Na, um die deutsche Bevölkerung zu verunsichern.
Ah.
Oder ist es doch eher wahrscheinlich, dass wir es hier mit einer großen Panikmache zu tun haben? Mit einer Rechtfertigung, Milliarden und Abermilliarden an Steuergeld und Sonderschulden in Militärtechnik zu investieren?
Ja, darauf deutet vieles hin. Und Bestätigung bekommen wir vom Militär selbst. Aber nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich. Dort geht es vor wenigen Tagen im ersten französischen Fernsehen um das Thema Drohnen. Und der Journalist Richard Verly sagt:
Eines der Mittel, um die Öffentlichkeit zu überzeugen, in die Verteidigung zu investieren, ist, dass es eine Bedrohung gibt. Deshalb trägt diese Bedrohung, die sich durch Drohnen materialisiert, tatsächlich dazu bei, die Verteidigungsbudgets zu erhöhen. Und das ist die Botschaft an die öffentliche Meinung. Sie sind bedroht, sie müssen sich verteidigen. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass eher promilitärische westliche Gruppen solche Drohnenangriffe durchführen, die kein Risiko darstellen, damit es schneller mit der Finanzierung geht.
Sehr interessant. Am Tisch sitzt in der Sendung auch ein französischer General, sein Name François Chauvency.
Er ist Militärstratege und politischer Berater und er wird gefragt, ob er dieser Theorie zustimmt. Hier seine Antwort.
Ich würde sagen, dass Ihr Ansatz nicht ignoriert werden sollte. Ah, voilà. Ein Körnchen Wahrheit.
Verschwörungstheoretiker.
Drohnenleugner.
Oder doch einfach ein Mann vom Fach.
Wenn das nächste Mal also wieder von diesen gefährlichen russischen Drohnen berichtet wird, fragt euch, cui bono, wer profitiert davon?
Der Russe? Frau von der Leyen? Herr Merz und Herr Pistorius? Oder einfach nur irgendein Lokalpolitiker aus Niederbayern?
Weil es Einsatzzwecke in der Landwirtschaft gibt, geradezu danach rufen, mit diesen Drohnen Saatgut auszubringen.
Upsi Aiwanger, der durfte heute natürlich nicht fehlen.
Als Tatverdächtiger.
Als Tatverdächtiger.
Ja. Dann ist es wieder ein rechter Drohnenanschlag. Wenn
oh Gott.
Wir haben heute auch wieder so viele schöne Sachen liegen lassen. Ich habe tatsächlich eine Meldung gesehen, da wurde an ein AfD-Büro ein Hakenkreuz geschmiert. Und das ist jetzt als rechte Straftat
in die Wahnsinn. Statistik eingegangen. So kann die, könnte die Antifa natürlich auch prima die Statistik...
Ja, also, ja. Wenn sie schlau wäre, würde sie es tun. Ob sie schlau ist, mag ich nicht zu beurteilen. Wir kommen zum Web-Tipp. Manchmal ist es ja wirklich kaum zu unterscheiden, was eigentlich Satellit-Realität und Satire ist. Mhm. Vor allem, wenn man sich in sozialen Medien aufhält. Der Alltag ist ja mittlerweile so absurd, das muss eigentlich Satire sein.
Ja, und so sind wir dann auf ein Format aufmerksam geworden, bei dem wir uns auch selbst erst gedacht haben, bitte, bitte lass das Satire sein. Und glücklicherweise ist es das. Wokeback Mountain heißt das Format, zu finden etwa auf YouTube, Instagram oder TikTok.
Wir kennen die beiden Jungs von Wokeback Mountain nicht. Sie wollen vielleicht auch anonym bleiben. Und das vermutlich aus dem Grund, dass sie der linkswoken Gesellschaft sehr gekonnt den Spiegel vorhalten. Hier für euch ein kleiner Ausschnitt zum Thema Corona-Impfung.
Wie oft bist du geimpft?
Ich werde 7-mal geimpft. Tatsächlich hätte ich jetzt auch schon die 8. gehabt, aber da war ich dann am Impftermin für die 8. Impfung war ich krank.
Das ist auch wichtig, weil ich hatte ja selbst mit 6 Impfungen, hatte ich 2 Wochen danach total Fieber, also Herzmuskelentzündung hatte ich glaube ich auch noch. Und das alles trotz der Impfung. Deswegen kannst du dir vorstellen, wenn ich die nicht bekommen hätte, wie es mir dann gegangen wäre.
Das erinnert mich an meine 4. Impfung. Da hatte ich direkt nach der Impfung, ist mir erstmal komplett schwindelig geworden, ne? Da war mir schwarz vor Augen. Und dann hatte ich so ein paar Tage mit Übelkeit und auch mit Fieber zu kämpfen. Wo ich dachte, boah, Gott sei Dank habe ich mich jetzt noch impfen lassen, weil dieses Fieber wäre trotzdem ausgebrochen.
Ein Ausschnitt war das von dem Kanal Vogueback Mountain auf Instagram mit kurzen und auf YouTube mit längeren Videos. Wir haben das Ganze auch unter unserer heutigen Folge nochmal verlinkt. Und wir schreddern und du hast mir einfach fast kommentarlos dieses Bild rübergeholfen.
Ach ja, das ist meine liebe grüne Jugend. Ich war ja im Landesvorstand der Grünen Jugend Berlin. Ich war ein sehr engagierter grünen Jugendlicher. Ich war auch viele Jahre in der Partei. Und da sehe ich sie mal wieder, meine alten Kampfgefährten. Aber ich muss sagen, es hat sich eins auch wirklich gar nicht geändert. Es sind nach wie vor weiße Birgis. Es ist diese ekelhafte weiße Mehrheitsgesellschaft, die wir alle verachten. Es gibt sogar rassistische Twitter-Kommentatoren, die geguckt haben, wie viele People of Color sie hierbei finden. Das ist so eine Art Wimmelbild, könnt ihr gerne selber mal machen.
Ja, wo ist Mbele? Nein, Waldo. Wie heißt das?
Also, du kannst ja gerne gucken, wie der neue Bundesvorsitzende der Grünen Jugend heißt. Der ist nämlich eine Person of Color.
Der ist hier vorne. Irgendwo.
Also, es gibt Leute, die haben 4 gezählt. Ich sehe vielleicht auch eine asiatisch gelesene Person. Aber ganz ehrlich, das ist die grüne Jugend. Sie schafft es mit ihrer Politik nach wie vor nicht. Selbst wenn sie noch Quoten einführen würde, würde sie es nicht schaffen, diese Partei für migrantisch gelesene Menschen interessant zu machen.
Seid ihr weiße Patrioten, geht zu den jungen Grünen.
Ja, also, grüne Jugend, Bundesparteitag, es ist wirklich die letzte national befreite Zone in Deutschland.
Schredder bitte, diese ganze...
Ja, bevor ich sie auch noch Faschisten nenne.
Oh.
Oder Rassisten.
Oh,
bevor ich anfange mit all diesen Worten um mich zu werfen, mit denen sie jeden Tag rumwerfen. Mhm. Und dann gibt es übrigens auch noch einen Artikel über Jette Nizat, also die Gogo-Tänzerin unseres Vertrauens. Jette Nizat soll ja ihre Kollegen im Bundesvorstand und der Partei in der Grünen Jugend gemobbt haben.
Ach was?
Ja, ach was, ach doch. Mhm. Schreibt der Spiegel.
Echt
aber auch.
So, und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Und was haben wir gelernt? Erstens, schlimmer geht immer. Zweitens, wir trauern um die deutsche Jugend. Und drittens, die Generation Wattebausch hat sich das einfach auch teilweise alles selbst eingebrockt.
Nein, einfach nein. Ich darf nicht mehr frei leben und sie sind Arschlöcher. Also keine Ahnung, irgendwie brauche ich da keine 3 Punkte aufzählen. Ja.
Na, dann eben nicht. Ist aber auch nicht schlimm. In der kommenden Woche machen wir genau an dieser Stelle weiter. Denn an Themen mangelt es dabei sicher nicht.
Nee.
Deutschland im Herbst und wir hier beim Kontrafunk. Wir kommen natürlich mit Ihnen zusammen durch diese schwierige Jahreszeit. Nächste Woche dann Folge 296. Ich bin Benjamin Golme. Auf Wiederhören.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.